schwarzer Kaffee, ein bisschen Brokkoli und 3 Äpfel. Das muss reichen für einen Tag. Und das ist keine Fastenkur, nein, das ist ein Lifestyle. Skinny-Influencerinnen zeigen auf Social Media, wie wenig Essen sie am Tag zu sich nehmen. Der Hashtag SkinnyTok auf TikTok wurde im Sommer nach massiver Kritik gesperrt. Aber sind die Inhalte auch verschwunden? Carina Parke hat sich das zusammen mit 2 Kolleginnen angeschaut für die neue ARD-Doku-Reihe dem Team Recherche. Mit Carina tauchen wir ein in eine gefährliche Schlankheitsspirale, die im schlimmsten Fall Essstörungen befeuert. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Mittwoch, der 1. Oktober und wir lernen jetzt Judith kennen.
Ich bin ins Bett gegangen mit Gedanken, was ich den Tag esse, was ich die Woche esse, was ich nicht essen darf.
Judith ist 24 Jahre alt und Judith kennt den Druck, der durch Social Media entstehen kann, wenn man Abnehminhalte konsumiert, viel davon konsumiert. Und bei Judith war es eben so, 2019 hat sie Probleme mit ihrem Körperbild bekommen. Das heißt, sie hat sich immer mehr mit sich beschäftigt und eben verglichen mit anderen. Und als sie dann 18 Jahre alt war, hat sie dann angefangen, sehr viel Sport zu treiben, sehr viel auf die Kalorien zu achten. Also immer dieser Fokus eben auf das eigene Körperbild, auf das Essen, dass alles immer kontrollierter sein musste. Und als sie dann eben, also im Laufe der Jahre dann die Essstörung entwickelt hat, also Bulimie, hat sie dann sehr viel abgenommen, auch in kürzester Zeit. Also wenn sie zum Beispiel Essanfälle hatte, versucht das immer zu kompensieren. Also entweder eben mit Erbrechen oder mit sehr viel Sport treiben. Sie ist gelernte Konditorin. Das war für sie tatsächlich auch irgendwann eine große Belastung, weil sie eben im Beruf viel mit Nahrungsmitteln zu tun hatte. Und irgendwann kam es dann dazu, dass die Krankheit quasi ihren ganzen Tag bestimmt hat.
Deswegen habe ich mich auch viel zurückgezogen immer, weil das hat natürlich auch Stress für mich dann bedeutet.
Ja, es hat halt viel mit Kontrolle zu tun. Also egal, ob sie mit Freunden war, ob sie auf der Arbeit war oder mit der Familie an Weihnachten, ihre ganzen Gedanken haben sich um das Thema Essen gedreht.
Und da war ich natürlich auch viel in sozialen Medien, habe mir viel abgespeichert.
Als die Essstörung von Judith entstanden ist, hat sie auch auf Social Media bestimmte Inhalte konsumiert, also ganz konkret Abnehminhalte, dass sie ganz genau berechnen konnte, ne, wie viel kann ich oder soll ich am Tag essen.
So kleine Übungen, so Kalorienspickzettel oder irgendwie diese What I Eat in a Day.
What I Eat in a Day, also was ich an einem Tag esse, das kenne ich. Das sind so Videos, wo Menschen einfach zeigen, was sie an einem Tag so essen.
Genau, das hört sich ja erstmal harmlos an. Also es gibt wirklich viele, viele What I Eat in a Days und die können auch harmlos sein. Also da geht es auch oft einfach um gesundes Essen. Aber es gibt eben auch viele What I Eat in a Days, die sehr kalorienarm sind. Und wenn man das mal über den Tag runterrechnen würde, dann wäre das einfach ungesund, sich daran zu orientieren und teilweise auch gefährlich.
Also Judith sieht diese Videos bei TikTok und bei Instagram. Was macht das mit ihr?
Also sie hat die angeguckt und hatte dann das Gefühl, sich damit zu vergleichen.
Wo sich jetzt meine Bulimie entwickelt hat, dachte ich so, die essen alle viel weniger als ich und sind aber, ja, ich muss ja auch dann so wenig essen. Wenn ich gesehen habe, oh, die Arme sind aber dünner. Ich habe immer mehr Problemzonen an mir gesehen.
Und Judith sagte, dass sie wusste, dass solche Inhalte für sie schädlich seien.
Aber ich habe es mir trotzdem angeguckt, weil ich hatte das Gefühl, ich brauche das, weil ich sonst ja irgendwas falsch mache.
Ich kann mir total gut vorstellen, dass man da in so eine Art, ja, vielleicht so eine Spirale auch gerät. Und du kriegst dann nur diese Videos vorgeschlagen und siehst das die ganze Zeit. Und dann kommst du in so ein Mindset und kommst da gar nicht mehr raus. Inwiefern spielt da vielleicht auch der Algorithmus bei beispielsweise TikTok eine Rolle?
Also der Algorithmus kann bei solchen Abnehminhalten wie eben What I Eat in a Days eine große Rolle spielen, weil wenn man immer und immer wieder bestimmte Körperbilder sieht und immer und wieder Abnehminhalte, Diättipps und dann diese Vergleiche, die essen weniger und so weiter, also dann kann man ja in so einen Strudel kommen, also dass man das Gefühl hat, man müsse andauernd im Kaloriendefizit leben. Und das heißt natürlich nicht, dass jeder, der auf Social Media unterwegs ist, dann automatisch eine Essstörung entwickeln kann. Aber wir müssen schon auch bedenken, dass eben vulnerable Personen auch solche Inhalte sehen können und auch in so einen Sog reinkommen können. Und das kann problematisch oder gefährlich sein.
Wie war das denn für Judith in ihrem Arbeitsalltag? Ich meine, wenn sie als Konditorin gearbeitet hat und die ganze Zeit mit Torten und Kuchen und so zu tun hatte, dann stelle ich mir das doch extrem schwer vor.
Ja, genau. Also sie hat erzählt, dass das irgendwann sehr belastend war, eben immer mit Lebensmitteln konfrontiert zu sein. Und irgendwann hat sie dann gemerkt, dass sie bei der Arbeit auch gar nicht mehr funktionieren kann, wie sie es will.
Das war einfach nicht mehr lebenswert. Im Endeffekt bin ich aber an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr.
Und das war dann tatsächlich auch für sie der ausschlaggebende Punkt, sich Hilfe zu suchen. Und sie hat sich dann bei ihrem Hausarzt gemeldet, eigentlich mit dem Hintergedanken, eine Psychotherapie zu machen. Und der Arzt hat ihr dann die Klinik am Corso empfohlen, in Bad Oeynhausen, das ist in NRW. Das ist eine Klinik, die sich auf Essstörungen spezialisiert hat. Und Judith hat in der Klinik angerufen und hat ein Erstgespräch bekommen. Und nach so einem Erstgespräch bekommt man dann einen Anruf, ob eine Aufnahme überhaupt möglich ist. Sie war tatsächlich sehr verunsichert, weil sie das Gefühl hatte, dass sie nicht krank genug sei.
Ah, okay.
Also ich hatte immer dieses Gefühl, ich bin ja gar nicht so krank, so dünn, dass ich Hilfe brauche.
Was auch wieder auf ihr Körperbild zurückzuführen ist.
Vor der Klinik dachte ich, ich muss irgendwie noch richtig viel abnehmen, damit sie mich ernst nehmen, dass ich in dieses typische Essstörungsbild, was die Gesellschaft hat, halt vom Untergewicht, dass ich da halt irgendwie reinpassen muss.
Das ist tatsächlich auch nicht ungewöhnlich beim Krankheitsbild Bulimie.
Und dann habe ich aber im Endeffekt den Anruf bekommen, dass sie mich gerne aufnehmen würden.
Sie hat dann da also einen Platz bekommen in der Klinik.
Sie hat einen Platz bekommen in der Klinik. Und in der Klinik ist ihr dann erst wirklich klar geworden, dass es nicht wichtig ist, wie sie aussieht. Und dass man eben nicht von außen immer sehen kann, wie es einem drin geht und wie schlimm es eigentlich auch ist mit der Krankheit.
Wann spricht man eigentlich von einer Essstörung?
Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Essstörungen. Viele kennen ja zum Beispiel Anorexie, Magersucht. Und bei beiden, also Bulimie und Anorexie, ist es eben so, dass es eine schwerwiegende psychische Erkrankung ist. Da gibt es körperliche, biologische Einflüsse, bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, wie zum Beispiel ein geringes Selbstwertgefühl. Es gibt familiäre Risikofaktoren, gesellschaftliche Einflüsse und da kommt dann eben auch Social Media dazu, ne? Und das ist aber auch sehr individuell. Und um was zu Bulimie auch zu erzählen, um das besser zu verstehen, also da hat man ein sehr unkontrolliertes Verlangen nach Essen und das führt eben auch zu Essanfällen. Also dass sehr große Mengen an Essen gegessen werden und um eben das Gewicht zu kontrollieren. Und dann kommt es dann meist eben zum Erbrechen, um das dann wieder zu kompensieren.
Und du hast ja schon erzählt, wie oft und intensiv Judith auf Social Media unterwegs war. Inwiefern hat denn aber das, was sich Judith auf TikTok und Instagram so angesehen hat, tatsächlich ihre Essstörung auch befeuert?
Also Videos auf Social Media haben eine Rolle für Judith gespielt, weil sie die als Art Anleitung genommen hat. Sie hat sich dann auch, wenn sie diese Videos angeguckt hat, Kommentare durchgelesen, ne? Und dann stand da zum Beispiel sowas wie, endlich mal jemand, der normal ist, obwohl die Kalorienanzahl total niedrig war. Und sie hatte dann das Gefühl, sie müsse dem auch entsprechen. Und sie hat es dann auch beschrieben, dass es für sie, also dass es teilweise eine Abhängigkeit von diesem Content war.
Man fühlt sich so fremdgesteuert. Sein ganzes Leben dreht sich um dieses Körperbild. Irgendwann wird man so taub dass man einfach sich selbst so ein bisschen verliert, ist einfach das Schlimme daran.
Wir haben uns in der Klinik am Korso auch mit einer Psychologin getroffen, die dort als Therapeutin arbeitet. Und zwar hat Britta Trößler erzählt, dass sich Sehgewohnheiten ändern können durch Social Media. Dass wenn man etwas immer wieder sieht, findet man das irgendwann normal und gut.
Durch Social Media vergleiche ich mich vielleicht als Dünne mit anderen Dünnen. Das heißt, dann muss ich noch dünner sein, um zu gewinnen. Und das ist halt dieser Faktor, wo Social Media das nochmal verstärkt, was vielleicht sowieso passiert wäre, aber nicht in dem Ausmaß.
Magersucht ist eine schwerwiegende Erkrankung, die behandelt werden muss. Vor allem Mädchen und junge Frauen sind von der Essstörung betroffen. Immer mehr von ihnen werden deswegen stationär im Krankenhaus behandelt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat sich ihre Zahl von 2003 bis 2023 verdoppelt.
Erschreckend ist, dass gerade die Altersgruppe der 10- bis 17-jährigen Mädchen immer stärker unter Essstörungen leidet. Heute stellen die unter 17-Jährigen schon knapp die Hälfte aller stationär Behandelten.
Gibt es Erkenntnisse aus der Wissenschaft zum Zusammenhang zwischen Social Media und Essstörung?
Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung, die den Zusammenhang zwischen sozialen Medien, Körperbild und Essstörung bei jungen Menschen angeschaut hat, also 10 bis 24. Und da gab es Ergebnisse aus 50 Studien in 17 Ländern. Und man kam zum Ergebnis, dass die Nutzung sozialer Medien zu Problemen mit dem Körperbild, Essstörungen, gestörtem Essverhalten und schlechter psychischer Gesundheit führt. Es ist auch ganz spannend. Ich habe nämlich das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit angeschrieben. Die haben mich auf 3 Studien aufmerksam gemacht. Also eine hat sich ganz speziell mit dem Einfluss von TikTok auf Essstörungen beschäftigt. Und da haben die Ergebnisse eben erste Hinweise auch darauf geliefert, dass der TikTok-Algorithmus Essstörungssymptome durch eben Prozesse dieser Inhaltspersonalisierung verschlimmern könnte.
Also der Inhalt wird persönlich auf dich zugeschnitten, was zu diesem Strudel führen kann, von dem du ja schon erzählt hast. Bei Judith ging es da ja viel um so Hashtags wie What I Eat in a Day. Aber vor allem Anfang des Jahres ploppte da ja noch ein anderer Hashtag auf.
Kennen Sie den Begriff Skinny Talk?
Likes fürs Dünnsein, ein gefährlicher Trend.
Videos kursieren aktuell auf Social Media. Skinny Talk ist ein Trend auf TikTok, bei dem extremes Dünnsein idealisiert wird.
Skinny Talk ist eine Social Media Bubble, in der ein extrem schlankes Körperideal glorifiziert wird. Auffallend ist, dass da eben überwiegend Frauen zu sehen sind. Und grundsätzlich geht es um Abnehmtipps, um Dünnsein als Lifestyle. Klassische Inhalte sind zum Beispiel Vorher-Nachher-Bilder und Videos, What I Eat in a Days, dann Workouts, oft Pilates, dann kurze Clips von schlanken Körpern, die eben als Inspiration dienen. Es geht halt um eine schöne Inszenierung. Da sagen die Influencerinnen zum Beispiel, Skinny is the Outfit. Was ja eigentlich suggeriert, ne, egal was man anziehen würde, man ist quasi on point, wenn man skinny sei. Dann nothing tastes as good as skinny feels.
Wow, okay. Also nichts schmeckt so gut, wie es sich anfühlt, dünn zu sein, quasi.
Genau. Und dann habe ich noch eins. In a world where you can be anything, be skinny. Also in einer Welt, in der du alles sein kannst, sei dünn. Und es gab dann aber nicht nur den Hype darum, sondern auch eine große Diskussion darum, eben weil Skinny Talk essgestörtes Verhalten verharmlost. Die Kritik war letztendlich die Verherrlichung von Essstörungen bzw. Magersucht. Ungesunde Ernährungsweisen werden beworben. Es handele sich teilweise um extreme Inhalte. Und dann haben EU-Länder wie Belgien und Frankreich Druck gemacht. Frankreich war da die treibende Kraft.
TikTok hat jetzt Videos mit dem Hashtag SkinnyTalk blockiert.
Das Unternehmen reagierte auf öffentlichen Druck.
Aber ausschließlich in der EU?
Nee, weltweit tatsächlich.
Weltweit, ah ja, okay.
Die Begründung war, weil SkinnyTalk im Zusammenhang mit ungesunden Inhalten zum Thema Gewichtsabnahme steht.
Und was genau heißt das denn jetzt? Blockiert, gesperrt?
Also wenn ich jetzt bei TikTok reingehe und nach SkinnyTalk suche, bekomme ich einen Hinweis. Da steht dann, du bist nicht allein. Wenn du Fragen zur Körperwahrnehmung, zum Essen oder zu körperlicher Bestätigung hast oder jemanden kennst, der solche Fragen hat, ist es wichtig, dass du Folgendes weißt. Es gibt Hilfe. Dann gibt es noch ein bisschen längeren Text und dann kann man sich eben Ressourcen anzeigen lassen.
Ah ja, okay, interessant. Was hat das aber auch mit der Creator-Welt bei TikTok gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass da viele Leute unterwegs waren, die daraus ja auch ihr Business aufgebaut haben aus Skinny Talk.
Da gibt es eine Person, Liv Schmidt, die hat das Ganze auch groß gemacht. Die ist aus den USA und die wurde letztendlich auch bei TikTok gesperrt. Und die hat zum Beispiel auch so ein Exclusive Membership Program und das nennt sich Skinny Society. Und ja, also die scheint sich daraus ein Business gemacht zu haben. Und dann gab es noch eine Person, auf die wir aufmerksam geworden sind, Natalie May. Die macht ein breites Spektrum an Social Media Content. Also ihr Content dreht sich um ihren Glauben, um Lifestyle, dann so klassische TikTok-Tänze zwischendurch und eben auch Skinny Mindset. Weil sie eben auch selber abgenommen hat und jetzt sehr viele Tipps teilt. Und ja, wir wollten wissen, was eigentlich dahinter steckt. Wer sind eben die Menschen, die sowas machen, und haben sie getroffen in einem Studio in Berlin. Sie hat uns so ein bisschen mehr darüber erzählt, was für sie eigentlich der Skinny Mindset ist.
Overall bezeichnet Skinny Mindset einfach das Denken einer schlanken Person, weil eine schlanke Person natürlich ihre Hobbys hat, busy ist und natürlich auch sehr darauf achtet, dass der Körper der eigene Tempel ist.
Man sollte viel spazieren gehen, man sollte Stretching machen und gibt dann auch Ernährungstipps und so weiter.
Was sagt sie jetzt vor allen Dingen, wo der Hashtag Skinny Talk ja gebannt ist?
Natalie sagt, dass ihr das auch aufgefallen sei an ihren Videos, weil die nicht mehr viral gegangen seien.
Aber für mich war das egal, weil für mich ging es einfach nur abnehmen, wohlfühl sein, habe ich die Hashtags halt umgeändert.
Wir sind auf ein Video von Natalie gestoßen auf TikTok und da sagt sie, ich zitiere sie jetzt, schreibt euch diesen Spruch hinter die Ohren, hungrig ins Bett und hungrig aufwachen wird deinen Körper skinny machen. Und das ist ein problematischer Inhalt, wie uns Amelia Krebs von Jugendschutz.net einordnet. Sie ist dort Fachreferentin und hat sich mit Social Media Phänomenen wie Skinny Talk und anderen ähnlichen Inhalten auseinandergesetzt und dazu auch intensiv recherchiert.
Also das ist eigentlich ein Paradebeispiel. Sie spricht ja davon, dass du bewusst hungrig ins Bett gehst, um kleiner in der Größe zu werden. Skinny Talk ist eigentlich das alte Proana. Also es ist wie Proana in grün. Natürlich auch in Abstufung, muss man dazu auch sagen. Wir haben Dünnsein als Lifestyle, als Mindset. Und wir haben dieses Disziplinierte.
Also Proana steht für Pro-Anorexia, also für Magersucht. Und das ist eine Bewegung, die Ende der 90er in Internetforen entstanden ist und auch auf Blogs. Also das sind dann Bilder von extrem untergewichtigen Körpern und teilweise auch lebensbedrohlich dünnen Körpern. Und das Ding ist halt, Skinny Talk unterscheidet sich auch noch mal ein bisschen, weil es so cool aussieht. Weil es lifestyleig aussieht. Und wenn aber alles so schön inszeniert ist, dann kann man oft auch die Gefahren dahinter nicht erkennen. Und es wirkt halt alles sehr positiv.
Es ist gesellschaftsfähiger. Und es sieht halt eben nicht mehr kränklich aus.
Was sagt Natalie dazu?
Natalie sagt, dass sie sich mit dem Satz nicht genügend informiert habe.
Was ich damit verbunden habe, war halt einfach, dass man einfach ein paar Stunden vor dem Schlafengehen ein bisschen darauf achtet, dass man jetzt nicht mehr so viel isst, dass es halt einem nicht schlecht ist und dass man halt ein bisschen spürt, ob man im Kaloriendefizit ist, weil das muss man ja. Und ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass das natürlich dann tatsächlich auch von solchen Pro-Anna-Seiten oder Menschen arg benutzt wird.
Wir haben natürlich auch Natalie gefragt, ob sie da Verantwortung sieht, wenn sie Abnehmtipps teilt. Und sie sagt, jeder nutze Social Media auch ein bisschen mit einer Eigenverantwortung. Und da müsse man halt auch ein bisschen reif genug sein, sagt Natalie.
Influencerinnen ziehen offenbar von TikTok auf eine andere Plattform oder ändern einfach den gesperrten Skinny-Talk-Hashtag etwas ab. Wie wahrscheinlich ist es denn dann auch heute noch, nach der Sperre, dass ich mit Hashtag Skinny-Talk Inhalten konfrontiert werde?
Genau die Frage haben wir uns auch gestellt. Und dann haben wir eben einen Test-Account erstellt und wirklich niemanden gefolgt, ganz bei Null angefangen und erstmal so ein bisschen durch den Feed gescrollt, also durch die For You-Page. Und dann kriegt man eben ganz viel Allgemeines angezeigt. Und dann haben wir bei den Hashtags What I Eat in a Day eingegeben, also auch das Format, was eben Judith konsumiert hat und was eben ganz, ganz viele andere Menschen auch konsumieren und wonach sie suchen. Und dann hat es tatsächlich nicht lange gedauert, dass es dann auf der For You-Page auch mehr um das Thema Ernährung, Clean Eating und so weiter ging. Und es ist auch schon so, dass man auch immer noch eben Inhalte rund um Skinny sein und Skinny werden finden kann auf Social Media. Während der Recherche, da sind wir unter anderem auf ein Video gestoßen von Tuanas TikToks, eine Influencerin. Sie ist in dem Video vor dem Kleiderschrank und erzählt eben ihre vermeintlichen Erfahrungen.
Was mir richtig beim Abnehmen geholfen hat und wie ich jetzt mittlerweile auch mein Gewicht halte, ist einfach, dass mein Essen mir nicht schmeckt.
Und als wir unseren Test-Account gemacht haben, sind wir auch auf ein Video von der sogenannten Skinny Zen Queen gestoßen.
I'm a skinny person, so I have a small fridge. And here is what we have aside.
Die inszeniert da ihren Kühlschrank und zeigt den Inhalt darin, der darauf schließen lässt, dass es hier um eher wenige Kalorien geht. Und was eben viele dieser Skinny-Influencerinnen gemeinsam haben, ist eben dieser Blick in den Alltag, der dann in Verbindung gebracht wird mit diesen Abnehmtipps und mit dieser lifestyleigen Inszenierung. Und was dann eben passiert ist, das sehr erschreckend war, dass nach nicht mal einer halben Stunde wurde uns ein What I Eat in a Day angezeigt mit 300 Kalorien am Tag.
Das sind so 4 Äpfel ungefähr, oder?
Genau.
Also nicht sehr viel, definitiv.
Wer sich daran orientiert, riskiert ganz klar seine Gesundheit.
Ja, und vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, wenn jetzt weltweit Hashtags gebannt werden, wie eben Skinny Talk, offensichtlich bringt das ja nicht sehr viel. Habt ihr TikTok damit selber mal konfrontiert?
Ja, wir haben TikTok damit konfrontiert und wir haben von TikTok keine Antwort zur Hashtag-Umgehung bekommen. Innerhalb unseres Test-Accounts haben wir nämlich nicht nur uns den Algorithmus angeschaut, also was der mit uns macht, beziehungsweise unserem Account, sondern wir haben auch geschaut, finden wir auch aktiv noch Skinny-Inhalte, fernab von Skinny-Talk. Da mussten wir nur so ein bisschen hier und da die Schreibweise ändern, mal einen anderen Buchstaben oder auch Skinny Mindset, Skinny Motivation und dann landet man eben genau bei diesen Inhalten wieder. Und zur Sperrung des Hashtags haben wir keine konkrete Antwort bekommen, aber allgemein heißt es, ich zitiere jetzt, TikTok erlaubt keine Inhalte, die Essstörungen oder gefährliche Verhaltensweisen zur Gewichtsabnahme fördern. Und wir integrieren Schutzmaßnahmen, um wiederholende Inhaltsmuster zu verhindern. Wir beschränken den Zugang zu Videos, die bestimmte Körpertypen idealisieren, leiten Menschen, die nach ausgewählten Begriffen suchen, zu professioneller Unterstützung weiter. Und man sorge dafür, dass Inhalte zu Diät und extremer Fitness nicht so oft angesehen würden.
Aber wie passt denn das, was TikTok schreibt, zu euren Recherchen?
Wir können auf jeden Fall sagen, dass wir bei unserem Test-Account auf sehr problematische Inhalte gestoßen sind. Zum Beispiel eben auch auf sehr kalorienarme What I Eat in a Days. Also erst heute habe ich nochmal geguckt und eben in dem Test-Account. Und dann wurde mir auch eins mit 32 Kalorien angezeigt, also über den ganzen Tag. Und wenn man sich auch manchmal die Profile anguckt, ne, da steht dann zum Beispiel auch Trigger Warning, Eating Disorder, also da geht es auch eben ganz klar auch um Essstörungen.
Ja, man muss es ja auch ganz klar mal benennen, ja. Ja? Wenn wir bei 32 Kalorien sind, ist das lebensbedrohlich. Ja, und diese Skinny Bubble, wie verbreitet ist sie? Also kann man sagen, wie groß diese Bubble ist?
Ja, also bevor Skinny Talk gesperrt wurde, gab es unter dem Hashtag eine 500.000 Beiträge ungefähr. Also das war ja gerade erst am Großwerden. Dann gibt es natürlich viele sogenannte Mikro-Influencerinnen, aber eben auch Leute wie Natalie May, die eben über 300.000 FollowerInnen haben. Auf jeden Fall erreicht dieser Content eben viele, viele Menschen. Ich finde das auch total spannend, weil man ja medial immer wieder liest, Size Zero ist zurück. Das Schönheitsideal des Dünnseins ist zurück. Aber nach den Gesprächen, die wir auch innerhalb dieser Recherche geführt haben, haben wir eigentlich immer wieder gehört, Das war nie weg. Es sieht halt jetzt anders aus und heißt anders. Und es gab damals zu den Topmodel-Zeiten diesen Heroin-Schick. Dann gab es in den 2000ern so Challenges wie diese Trends wie Thigh Gaps.
Thigh Gap, das war sozusagen, wo sich die Schenkel nicht berühren. Erinnere ich das richtig?
Genau. Und dann gibt es auch noch Leggin Legs und also wirklich alle möglichen Bezeichnungen. Und Dünnsein wird da eben sehr mit, ja, Erfolg auch gleichgesetzt und Anerkennung. Aber es sind ja total unrealistische Ideale, weil oft stecken dahinter auch Menschen, die vielleicht Geld haben, sich jeden Tag bekochen zu lassen und einen Fitnesstrainer zu haben oder vielleicht auch Schönheits-OPs zu machen oder wie auch immer. Und auch bei Skinny Talk, wir wissen ja auch gar nicht, was haben die Leute eigentlich für einen Alltag und was machen die eben, wenn die Kamera aus ist.
Es gibt aber auch noch ein anderes Phänomen, das im Kontext aktueller Schlankheitsdruck immer wieder auftaucht.
Ein echter Hype inzwischen, auch für viele übrigens, die sie nicht wirklich brauchen.
Die Abnehmspritzen.
Die Abnehmspritze ist ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel. Und die ist auch eben eine Revolution in der Adipositas- und Diabetesbehandlung. Offiziell sind Abnehmspritzen ab einem BMI von 30 zugelassen oder ab 27 mit Begleiterkrankungen. Und es gab eben ursprünglich die Spritzen eben für die Typ-2-Diabetes-Behandlung und mittlerweile gibt es aber eben auch welche zur Behandlung von Adipositas, also zur Gewichtsabnahme.
Zu den Abnehmspritzen haben wir hier auch schon bei 11KM mehrere Folgen gemacht. Die letzte verlinken wir euch in den Shownotes. Wie sind die euch in euren Recherchen begegnet?
Wir haben einen Anruf bekommen von einer alarmierten Mutter, die hat sich bei uns gemeldet, weil ihre Tochter auf ein Rezept gekommen sei für die Abnehmspritze. Und es war so, sie hat uns erzählt, dass ihre Tochter schnell ein paar Kilo abnehmen wollte und eben versucht habe, im Internet die Abnehmspritze zu besorgen. Die Tochter sei aber sehr sportlich und bräuchte so ein Medikament überhaupt nicht. Und trotzdem habe sie aber das Rezept dann bekommen. Und das sei ganz einfach gegangen über eine Plattform. Und dort habe ihr dann ein Arzt eine Spritze verschrieben. Und der habe aber ihre Tochter nie gesehen. Also kein Videocall, kein Foto, gar nichts.
Und das funktioniert in Deutschland?
Das haben wir uns auch gefragt. Und genau deswegen haben wir einen Selbstversuch gestartet und haben dann bei verschiedenen Anbietern versucht, die Abnehmspritze zu bekommen. Und bei zwei hat es dann tatsächlich auch geklappt. Was wir dafür tun mussten, wir mussten einen Fragebogen online beantworten. Zum Beispiel Geburtsdatum, Fragen zum Gewicht, zur Vorerkrankung. Bei einem Anbieter konnten wir da zum Beispiel auch die Risiken und Nebenwirkungen einfach wegklicken. Und an ein paar Stellen im Fragebogen haben wir dann geschummelt, also falsche Angaben gemacht. Nach dem Ausfüllen des Fragebogens konnten wir dann die Abnehmspritze kaufen und das Rezept ging dann über den Anbieter an eine Partnerapotheke. Und dann haben wir tatsächlich die Abnehmspritze per Post zugeschickt bekommen.
Wie haben denn diese Plattform von diesen Fragebögen und die Hersteller dieser Abnehmspritzen reagiert auf eure Anfrage?
Wir haben den beiden Anbietern eine Anfrage geschickt, aber bis Redaktionsschluss keine Antwort erhalten. Aber wir haben auch die Hersteller kontaktiert und die distanzieren sich von Abnehmspritzen als Lifestyle-Medikament und ja, man spreche sich ausdrücklich gegen den Einsatz aus kosmetischen Gründen aus.
Und wie ordnen das Ärzte und Ärztinnen ein?
Wir haben die Bundesärztekammer angefragt und die Bundesärztekammer teilte mit, man könne sich zu konkreten Angeboten nicht äußern. Aber nach deutschem Berufsrecht setze die Einhaltung der erforderlichen ärztlichen Sorgfalt mindestens voraus, dass die Indikation einer Verordnung aufgrund des persönlichen Arzt-Patientengesprächs gewissenhaft geprüft werde. Und ich zitiere, das Ausfüllen eines Fragebogens ohne persönlichen Kontakt zwischen Patientin und Ärztin oder Arzt ist nicht ausreichend. Und wir haben dann tatsächlich eben auch mit anderen ExpertInnen darüber gesprochen. Und also dieses Prinzip, Rezept allein per Fragebogen, ist sehr umstritten und es gibt wirklich breite Kritik dazu. Vor allem bei Adipositas müsse man sich die Patienten eben genau angucken. Man müsse Blut abnehmen, Laborparameter sich anschauen, Krankheiten wie Schilddrüsenhormonstörungen ausschließen und die Abnehmspritze sei auch nicht für jeden geeignet. Wir haben auch mit Hans Hauner gesprochen. Er ist Professor für Ernährungsmedizin an der TU München und er sieht das Geschäftsmodell kritisch.
Die Verordnungen erfolgen ja auf der Basis von Selbstangaben. Es ist kinderleicht, sich dann ein Rezept zu besorgen. Und das ist natürlich bedenklich, weil damit dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet sind. Also ich bin hier sehr, sehr kritisch und kann hier nur warnen.
Also ob Abnehmspritzen, die offenbar außerhalb des medizinisch Notwendigen eingesetzt werden oder Hashtag Skinny Talk. Carina, was denkst du nach deiner Recherche? Was ist eigentlich mit der Body Positivity passiert? Also der Bewegung, dass wir alle Körper so akzeptieren wollen, wie sie sind?
Also ich finde es auch abschließend super schwierig, das zu beurteilen. Aber was man natürlich schon auch sagen kann, im digitalen Zeitalter, da pushen eben auch Algorithmentrends stärker. Man wird auch immer wieder dann dadurch konfrontiert, eben mit dem Boom von Beauty-Behandlungen, mit dem Boom von Fitness, mit Boom von eben bestimmten Körperbildern. Also Perfektion wird zum Maßstab und dann ist es halt gleichzeitig auch ein Riesenmarkt. Also da gibt es eben, ja, Unternehmen, die daran verdienen, eine Diätindustrie, Fitnessindustrie, Modeindustrie, Schönheitschirurgie, wie auch immer. Und ja, also dieses Ideal ist natürlich auch profitabel und Skinny Talk kann dann natürlich auch wie so eine kostenlose Werbung dazu sein.
Ich habe halt dann immer so gedacht, will ich wirklich so leben? Will ich so immer durchs Leben gehen, dass ich mir immer Gedanken mache, wie ich aussehe, wie dünn ich bin?
Das ist nochmal Judith, über die wir am Anfang gesprochen haben. Sie hat ja Hilfe in einer Klinik gesucht, aber das Leben geht ja für sie danach draußen auch weiter. Wie geht sie denn mit den Themen soziale Medien und dem Druck, der durch die Nutzung auch entstehen kann, um?
Im Gegensatz eben zu anderen Patientinnen in der Klinik hat sie sich dazu entschieden, dass sie auch nach dem Aufenthalt Social Media nicht löschen will und weiterhin auf den Apps unterwegs sein will. Aber sie möchte jetzt eben anders damit umgehen.
Zu sagen, selbst wenn ich irgendwie sowas sehe und ich merke, ich bleibe da irgendwie so ein bisschen dran hängen, dass ich das nicht direkt auf mich beziehe, weil ich habe hier auch viel gelernt, dass jeder einfach anders ist und jeder andere Lebensumstände hat. Nicht jeder Körper ist gleich und ich möchte mein eigenes Leben führen.
Und das fand ich ehrlich gesagt sehr inspirierend.
Carina, vielen Dank, dass du da warst. War sehr schön.
Vielen lieben Dank dir.
Den Film Skinny um jeden Preis. Wer profitiert vom Abnehmhype? Von Carina Parke, Rabea Westarp und Sonja Peter-Anderl. Findet ihr ab heute in der ARD-Mediathek und es ist der Auftakt des neuen Rechercheformats Team Recherche in der ARD. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes. Braucht ihr Hilfe beim Thema Essstörungen? Dann findet ihr genau auch da bundesweite Anlaufstellen. Autorin dieser Folge ist Jasmin Brock. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Adele Messmer, Jacqueline Bretschek, Konrad Winkler, Marie-Noël Swieler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Diese Woche wird's persönlich bei Barbouri und Rakas. Denn es geht ums Klamotten aussortieren. Mitten im Umzug ihrer kleinen Farm muss Judith Rakas sich durch Jahre angesammelter Kleidung wühlen. Weggeben fällt ihr schwer, sie sammelt einfach zu gerne Klamotten. Ariana Barbouri ist da ganz anders drauf und hat jede Menge Tipps, wie man richtig gut ausmistet. Und falls ihr Lust habt auf noch mehr ehrliche, witzige und manchmal wunderbar alberne Gespräche, hört unbedingt in Barbouri und Rakas Was war los gewesen rein. Jeden Freitag fragen sich Judith Rakas und Ariana Barbouri, was war los gewesen? Bei ihnen selbst, im Netz, in der Welt. Immer mit Charme, Selbstironie und echtem Herz. Zu hören in der ARD-Audiothek und überall da, wo es sonst Podcasts gibt.